Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Schön, dass ihr im Clean Talk wieder teilnehmen wollt. Ich habe natürlich unwahrscheinlich nette Kollegen und Kolleginnen. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass das eine oder andere Thema natürlich dann wirklich ein Thema auch wird für einen Podcast. Und die liebe Kollegin, von der ich spreche, sagte, ach, machen wir doch einfach mal gute Keime, schlechte Keime. Denn wir wissen natürlich auch, dass wir beides haben, grundsätzlich. Dass wir aber auch Mikroorganismen und Bakterien wirklich so als Grundlage unseres Lebens mit ansehen müssen. Und dann werden wir tatsächlich auch feststellen, ach Mensch, nicht alle Bakterien sind schlecht. Wir haben ja zum Beispiel, ich sage ja immer, wir haben einen Hygieneunterricht. Wir haben einen Hygieneunterricht für alle Mitarbeiter, aber auch ganz speziell für die, die im Lebensmittelbereich tätig sind. Und da ist dann immer so die persönliche Hygiene zunächst einmal der Part, mit dem wir uns beschäftigen. Und da sage ich immer dazu, seht mir das bitte nach, wenn ich über persönliche Hygiene rede, weil dann muss ich natürlich auch über Körperhygiene, Körperpflege reden und über bestimmte Dinge, die wir dann eben im Alltag nicht haben wollen. Und da zählt immer dazu, dass ich sage, duschen und waschen täglich, grundsätzlich. Ich verrate euch nachher auch warum. Nicht nur, weil es irgendwann dann mal riecht. Wir wollen natürlich auch auf solche Dinge verzichten wie künstliche Fingernägel, lackierte, beklebte Fingernägel, weil sie einfach ein Problem in der Durchführung der Händedesinfektion machen. Natürlich auch Schmuck, weil er nicht nur hinderlich ist oder nicht nur kontaminiert werden kann, sondern unter Umständen auch eine Gefahr darstellt, die in der Arbeitssicherheit relevant ist. Oder selbst Schminke. Das werden die einen oder anderen weiblichen Mitarbeiter nicht so gerne hören. Aber auch die eine oder andere Schminke tut unserer Haut natürlich nicht unbedingt was Gutes an, wenn sie nicht atmungsaktiv ist, ja, sondern sie verschließt eher. Und damit hat unsere Haut natürlich schon ein Problem. Und wenn wir uns über persönliche Hygiene und dieses einmal Duschen oder Waschen so als Zielvorgabe unterhalten, dann hat es natürlich einen ganz einfachen Grund. Ihr müsst nochmal, oder ja, was heißt vorstellen? Das ist schwer vorstellbar, aber wir tragen etwa, damit man mal so eine Vorstellung hat, was so Bakterien und Pilze am ganzen Körper außen und innen bewegt oder welche Arten bzw. die Vielfalt, die Anzahl derer. Und da kommen wir rund auf 1000 Arten von Bakterien und rund 40 Pilzarten, die wir tatsächlich am Körper tragen. Aber wir benötigen auch einige auf der Haut, ja, nachher auch auf einem anderen Organ, das werden wir hören, damit die Haut sich schuppen kann, damit die Haut sich regenerieren kann, damit die Haut ihre, ja, sage ich immer, ganz natürliche Schutzbarriere behält. Und deswegen sage ich immer, bitte nicht persönlich nehmen, sondern grundsätzlich haben wir da die Aufgabe, diese Keime einmal von der Haut runterzunehmen, beim Waschen oder beim Duschen einmal täglich, damit wir die auch nicht in die Abteilung tragen. Und wir haben einen ganz speziellen Keim, sage ich jetzt einmal, den Staphylococcus epidermidis, der sich dann auch noch fakultativ pathogen, das heißt also in seiner Anhäufung krankmachend verhalten kann, auf bestimmten Lebensmitteln, die fertig sind, oder aber auch auf bestimmten Flächen. Ja, da denke ich so ans Lebensmittelbedarfsgegenständegesetz, an die Lebensmittelhygieneverordnung, an das daraus resultierende HACCP-Konzept. Also das heißt, wo tauchen denn Fehler auf? Welche Fehlerquellen habe ich? Wie kann ich sie beherrschen? Und muss natürlich auch dem Mitarbeiter in Schriftform mitteilen, wie ich sie beherrschen kann. Und da gehört natürlich dieses tägliche Duschen oder Waschen im Reduzieren der Keime natürlich auch hinzu. Jetzt ist natürlich auch so, dass zusätzlich, wenn nicht immer jeden Tag ausreichend gewaschen wird, ich sage mal so, früher hat man gesagt, diese Katzenwäsche, dann hast du natürlich schon auch die Haut nicht mehr ganz so im Griff, was Pickel zum Beispiel betrifft. Oder so einen unangenehmen Körpergeruch, wo man sagt, muffelt ein bisschen. Ja. Aber das sind Bakterien dafür zusätzlich schuld, letztendlich, ja, die sich dann in diesem sauren Milieu bewegen und die dann natürlich auch diesen Körpergeruch machen. Den wollen wir natürlich nicht. Aber der wichtigste Faktor ist einfach der, diese Keime, die ich tatsächlich am Körper trage, wirklich nicht in die Abteilung zu tragen. Andersrum aber wieder. Und jetzt muss man ein Stück weit aufpassen. Es gibt natürlich auch Freaks, die sagen, oh, ich muss mich mehr als zweimal am Tag duschen. Alles recht und schön, aber dieses zweimal oder mehrfach am Tag duschen, ja, erschwert natürlich der Hautflora ganz entscheidend. Das kann euch ja jeder Dermatologe bestätigen, ganz entscheidend, Die Regeneration, das ist das eine der Haut, die muss sich ja auch wieder erholen. Und das zweite ist, sie trocknet tatsächlich aus. Also das heißt, dass auch dann immer wieder ständig und regelmäßig nachgecremt werden muss. Und da sind wir auch jetzt bei dem Thema wieder, was uns zurzeit zunächst einmal begleitet, das sind ja immer die Dinge, Hände waschen. Nicht nur Händedesinfektion, sondern vielfach Hände waschen. Da könnte jetzt jeder auf die Idee kommen und sagen, oh ja, das schadet natürlich der Haut auch, die ist ein Stück weit anders an der Hand, das ist richtig. Die schadet natürlich ein Stück weit auch, wenn man häufiger die Hände wäscht. Aber ich hatte beim vorvorletzten Podcast, wenn ich mich recht entsinne, natürlich auch ganz kurz einmal über diesen Hautschutz geredet. Und da kommt diesem Hautschutz eine ganz, ganz besondere Bedeutung zu. Wer natürlich auch viel Hände waschen oder desinfizieren muss, der sollte natürlich auch der Haut nicht nur die Gelegenheit der Regeneration geben, sondern sollte die Haut auch unterstützen in dieser Regenerationsphase. Und das kann man nur mit einer guten Handcreme. Und diese Handcreme sollte auf jeden Fall immer, das muss nicht immer eine medizinische Handcreme sein, ja, oder eine stark rückfettende Handcreme sein, aber sie sollte wirklich dermatologisch getestet sein. Und darauf solltet ihr wirklich Wert legen. Ja. Der ein oder andere wird sagen, ja, was nützt mir, was die Werbung mir suggeriert letztendlich. Aber da habt ihr zumindest einmal einen gewissen Schutz, dass man sagen kann, okay, da war schon mal was dermatologisch. Und immer dran denken, dass solche Dinge natürlich auch regelmäßig wie diese Haut gepflegt werden sollen. Und dann kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das ist unser Darm. Das ist so, ja, ich sage mal wirklich, da produziert man die ganz nützlichen Bakterien. Ja, und da gibt es auch übrigens, wenn ich das sagen darf, ein ganz, ganz tolles Buch. Der Titel nennt sich Darm mit Charme. Der ist so toll geschrieben von der Interpretin, die heißt Julia Enders. Das ist eine Medizinerin zunächst einmal, aber so toll für alle geschrieben. Also ich kann es euch nur mal ans Herz legen, damit man einfach auch sieht, was leistet denn tatsächlich so ein Darm? Für was ist denn der wirklich alles zuständig? Ja? Und was kann ich dem aber auf der anderen Seite auch antun? Also es gibt Dinge, wo man den Darm auch pflegen kann. Aber im täglichen Miteinander heißt es natürlich auch, mit unterschiedlichen Berufen behaftet, mit unterschiedlichen Arbeitszeiten behaftet, dass natürlich bestimmte Faktoren ja auch diesen Darm aus dem Gleichgewicht bringen können. Und dann haben wir bestimmte Erkrankungen als die eine Ursache. Einseitige Ernährung kann eine Ursache sein. Dauerstress ist tatsächlich auch eine Ursache. Und nicht zu vergessen Antibiotikagaben. Also Antibiotikagaben haben immer das Problem, und die sind tatsächlich mit an oberster Stelle zu nennen, die, wenn sie eben dann häufig eingenommen werden und nie nach Abfolge oder Anraten des Arztes, und da haben wir leider Gottes natürlich auch viele, viele Kandidaten, die dann meinen, oh, so nach ein, zwei Tagen, mir geht es wieder gut, ich kann das reduzieren oder absetzen. Das solltet ihr bitte nicht tun, aber all diese Dinge und gerade Antibiotikagaben in häufiger Form, die gehen natürlich diesen ganz nützlichen Bakterien ganz, ganz schnell an den Kragen. Und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Studien, nicht nur beim sorglosen Umgang mit Patienten. Wisst ihr, wir haben vorher schon, die Niederländer gehen damit sehr, sehr fürsorglich um, das muss ich sagen, die screenen also jeden Patienten auch. Aber wir haben aus den 70er und 80er Jahren, aus meiner alten Zeit auch noch im OP und in der Notaufnahme, zunächst einmal immer Wert darauf gelegt, ja, welche Patienten kommen denn, die häufig zum Beispiel Unfälle hatten oder aber die häufig Eingriffe oder Infektionserkrankungen hatten. Da konnte natürlich schon eine häufige Antibiotikagabe tatsächlich auch eine Rolle spielen. Und warum war das für uns natürlich wichtig? Ja, weil solche Keime natürlich auch entgleisen können. Es dauert ein Stück weit, aber sie können entgleisen. Dasselbe gilt natürlich auch immer wieder bei der Tier- oder Mastzucht. Ihr könnt euch vorstellen, ja, dass bei großer Tierhaltung diese Tiere, ja, das sind Nutztiere, das sind Produktionsstätten, gesund bleiben sollen und dadurch natürlich auch immer mal wieder, was sie nicht sollten, mit Antibiotika zusätzlich im Futter beimpft werden, damit eben die einen oder anderen Krankheiten nicht auftauchen. Aber da gibt es auch schon Untersuchungsreihen darüber, weil wir das Ganze ja auch wieder über die Nahrungskette aufnehmen. Das heißt, dass der Körper also immer wieder direkt oder indirekt immer ein Stück weit mit Antibiotika, mögen es auch nur so kleine Bestandteile beschossen werden, damit muss er umgehen, das muss er verarbeiten, das muss er verstoffwechseln können. Ja, und da sollten wir uns schon überlegen, ja, wo gibt es denn Nahrungsmittel, wo wir mit einer starken Tierhaltung, mit einer großen Anzahl von Tieren zu rechnen haben. Und da muss sich dann jeder überlegen, ob er nicht doch ein Stück weit an seiner Ernährung arbeitet. Denn da haben wir natürlich auch dann wieder das Problem, wenn die entarten, dann nennen wir sie zunächst einmal multiresistent. Also multiresistent heißt dann, dass wir feststellen, oh hoppla, der Keim, der ja vorher irgendwann einmal harmlos war, ist für die einen oder anderen Antibiotikas resistent geworden. Also das heißt, die wirken gar nicht mehr. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn wir dem Patienten sowas eröffnen, der Patient merkt es ja letztendlich nicht, der Patient hat auch überhaupt keine Schmerzen. Und plötzlich sagt man ihm, oh, wir müssen ihn isolieren, weil er einen Keim in sich trägt, den wir natürlich im Krankenhaus selber nicht anderen zumuten möchten, also nicht übertragen werden darf auf andere Patienten oder des Personals. Und deswegen muss er isoliert werden. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass manche Leute wirklich aus allen Wolken fallen, die sagen, mir hat es doch gar nicht wehgetan. Ja, der Schelm tut auch nicht weh. Ja. Aber er macht eben einfach ein Problem, wenn wir uns in der Klinik befinden, wenn wir einen Eingriff haben beispielsweise und uns natürlich logischerweise auch noch um andere Dinge kümmern müssen. Und solche Sachen ziehen einen Rattenschwanz an wirklicher Organisation nach sich. Ihr glaubt gar nicht, was die Pflege zum Beispiel, ob Pflege oder ärztlicher Dienst, andere medizinische Gruppen beispielsweise, wenn man einen orthopädischen Eingriff hat, sage ich jetzt einmal, dass mobilisiert werden muss oder solche Dinge, oder aber auch Reinigung und Hauswirtschaft. Alles hängt daran, wenn wir sagen, wir isolieren. Dann beginnt es doch schon, dass wir sagen müssen, oh, das Zimmer muss zum Schluss versorgt werden, im Bereich Reinigung oder im Bereich Service. Das nächste ist, dass die Pflege zunächst einmal auch limitieren muss, wer darf denn rein. Das heißt, wir kennzeichnen natürlich auch und fordern auch Besucher auf, sich vorher bei uns zu melden, damit wir nicht nur A wissen, wer kommt denn da rein, sondern B die Maßnahmen, die jetzt wichtig sind, ja, dass wir die auch dem Besucher klar machen in hygienischer Sicht. Und dass wir natürlich auch die Pflege zunächst einmal, da hat auch wieder die Hygienefachkraft ihre Aufgabe mitgefunden, dass sie wirklich nachschauen muss, wer behandelt denn und dass wir in der Pflege beispielsweise auch wirklich die Leute dann auch nehmen, die wirklich diese Zimmer dann nicht nur zum Schluss machen, sondern sich nur speziell, wenn immer möglich, darum kümmern. Oder aber auch andere medizinische Gruppen, denkt einmal dran, Krankengymnastik oder sowas in der Richtung oder mal ein Labor, ja, dass auch die eingewiesen werden müssen, was muss ich denn jetzt tun an Schutzmaßnahmen, was muss ich tun an eventuellen Desinfektionsmaßnahmen, wie muss ich mich verhalten, damit ich zusätzlich die Keime, die ich jetzt irgendwo in diesem Zimmer habe, nicht auch wieder rausschleifen kann. Und da haben wir natürlich in den letzten Jahren, ja, ich sage mal, sehr, sehr viele Keime kennengelernt, gerade speziell so zwischen den 70ern, ja, und den fast 90ern, die uns auch überrascht haben, was können sie denn tatsächlich? Und wenn man mal so ein Stück weit sich dafür interessiert, dann könnte man unter www.rki.de reinsurfen. Da ist dann ein Button in Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Und da könnt ihr natürlich dann einmal surfen und könnt euch einmal anschauen, welche Art von Keimen aufgelistet machen denn tatsächlich ein Problem. Das ist das eine. Und ganz interessant ist natürlich auch nicht nur Übertragungswege, sondern wie kann ich den denn auch beherrschen? Weil es geht ja auch darum, dass ich so einen Keim beherrsche. Und wenn ich ihn nicht mehr beherrsche, ja, welche Maßnahmen muss ich denn dann ergreifen, damit wir tatsächlich auch sicherstellen können, dass er nicht auf andere Flächen oder auf Patienten, Besucher, Personal, ja, übergeht. Das sind Dinge, die dann speziell in der Form immer wieder unsere Aufgabe sind und die wir in Prozessbeobachtungen auch immer wieder darstellen, ja, was läuft richtig, was läuft falsch. Und da kommen natürlich dann zum Schluss noch einmal die Dinge hinzu, die wir den Desinfektor nennen. Also dieser Desinfektor, der so ganz speziell ausgebildet ist für eine Abschlussdesinfektion, der wird dann beauftragt, da wird die Reinigungskraft als solches nicht mehr beauftragt, sondern wir beauftragen dann unseren Desinfektor oder unsere Desinfektoren, ja, die dann in diesem Thema stehen und die dann ihre Schlussdesinfektion durchführen und zwar so gekonnt, dass wir sicher sein können, dass wir nach Ablauf einer Einwirkzeit, je nachdem, welchen Keim wir hatten, von 1 bis 4 Stunden auch das Zimmer wieder freigeben können für den nächsten Patienten, um sicher zu sein, der kann sich darin auch nicht mehr anstecken. Aber ich habe dann auch nochmal, ich habe mir so überlegt bei diesem Podcast, wir haben natürlich sehr viele tolle Desinfektoren. Und ich werde mir dann auch erlauben, so einen eigenen Clean Talk noch einmal zu machen. Was macht ein Desinfektor? Was kann ein Desinfektor? Ganz interessante Aufgaben letztendlich. Wie ist er denn ausgebildet? Wie muss er sich denn bewegen? Was muss er denn letztendlich überall wissen? Und der eine oder andere wird dann sicherlich überrascht sein, wird denn, oh, ich habe einmal meinen Desinfektor gemacht. Ist aber vielleicht schon 20 Jahre, 30 Jahre her. Schau mal, was sich da alles wirklich verändert hat. Und da will ich euch wieder ein ganzes Stück weit auf einer spannenden Reise mitnehmen. Da bleiben wir noch ein bisschen bei solchen Keimen. Da bleiben wir noch bei speziellen Desinfektionsmaßnahmen. Und auf die Reise nehme ich euch auch beim nächsten Mal gerne mit. Vielen, vielen Dank, dass ihr mir wieder zugehört habt. Vielen Dank für alle, die sich dem Thema nicht nur widmen, sondern das Thema auch interessant finden, mich weiterhin begleiten. Ihr wisst, besucht mich einfach auf der Webseite, auf Social Medias oder in YouTube oder in Spotify, damit ihr auch keine einzige Sendung verpasst und mir tatsächlich dann auch immer einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben könnt, ja, wenn es euch in dem Punkt gefallen hat. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Ich hoffe, es war informativ. Und damit vielen, vielen Dank nochmal und eine wunderschöne Woche.